Der Herr ist auferstanden, wir haben es heute schon oft gehört und mit Recht. Das ist eines der bedeutendsten Bekenntnisse unseres Glaubens schlechthin. Einerseits das Kreuz, Jesus stirbt für unsere Sünden, andererseits, dass Jesus auferstanden ist. Das Grab ist leer. Der größte Feind des Menschen ist sichtlich besiegt worden, nämlich der Tod. Aber so fragen dann viele, ist denn das leere Grab wirklich so wichtig? Ist das nicht ein so unwichtiges Detail? Ist es nicht eine Nebensächlichkeit, bei der man durchaus verschiedener Meinung sein kann? Der eine sieht es halt so, der andere eher anders. Wir glauben doch an Christus. Wir glauben doch nicht ans leere Grab. Jawohl. Wir glauben nicht an das leere Grab. Aber ohne das leere Grab können wir nicht glauben. Das leere Grab ist so etwas fundamental Entscheidendes, und wenn wir uns hier sagen lassen wollen von allen guten Argumenten, das Grab sei gar nicht so wichtig, ob das leer gewesen ist oder nicht, dann verlieren wir die Fundamente unseres Glaubens. Und unser Glaube hat einige Fundamente. So wie Pfeiler eines Hauses. Und diese Pfeiler, jeder Pfeiler ist so wichtig, wenn man nur den einen abreißt, wird das ganze Haus zerstört. Wenn ich den Pfeiler, dass Jesus gekreuzigt ist für unsere Sünden, einreiße, fällt das ganze Haus zusammen. Wenn ich das als Bekenntnis stehen lasse, aber den Pfeiler der Auferstehung einreiße, fällt das ganze Haus zusammen. Es geht einfach nicht. Paulus sagt das ganz radikal. Ist Christus nicht auferstanden, so ist der Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist verloren. Das heißt, wenn Christus nicht leiblich auferstanden ist, dann könnt ihr den Glauben vergessen, ihr könnt alles wegwerfen, wir können heute den Gottesdienst abbrechen, können verschwinden und sagen, wir gehen jetzt unserer Freizeitbeschäftigung nach. Es macht keinen Sinn. Es ist höchstens ein Hobby für religiös gesinnte Menschen, aber nicht mehr, wenn Christus nicht wirklich auferstanden ist. Der ganze Glaube wird somit zur Sinnlosigkeit. Und Paulus macht das noch ganz drastisch deutlich. Er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lebe ich nach dem Prinzip, Luther übersetzt das etwas deftiger, saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Der Paulus sagt selber, wenn Christus nicht auferstanden ist, leiblich, dann lebe ich nicht mehr für Christus, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Dann lebe ich nach dem Konzept, aus dieser Welt herauszuquetschen, was herauszuquetschen ist, am Schönen. Essen und Trinken, morgen sind wir tot. Aber warum ist denn das so wichtig, dass Jesus auferstanden ist? Ich möchte das nur kurz verdeutlichen. Im Judentum war diese Überzeugung verbreitet, und das finden wir auch in der Bibel, das Totenreich. Es ist eine Art Warteraum, wo die Menschen hinkommen, die sterben. Und Sie sehen, hier hat es 4 Abteile von diesem Totenreich. Und diese 4 Teile, das ist eine jüdische Überzeugung, sind 3 Räume, wo die Menschen sind, die ungerecht sind, die gottlos gelebt haben. Und in einem Bereich ist das Paradies, das nannten die Juden dann eben Paradies. Das ist der Ort, wo die Menschen hinkommen, die Gott fürchten, also die Geretteten. Und daher verstehen Sie vielleicht auch, wenn Jesus am Kreuz dem Mann eben zu, dem Schächer, sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Da meinte Jesus exakt diesen Ort, das kann man an der Bibel sehr schön beweisen, aber das kann ich jetzt heute Morgen nicht ausführen, aber glauben Sie mir das jetzt mal. Das ist das Paradies. Und jetzt sagte Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und nun ist etwas ganz Außerordentliches geschehen. Der Schächer, der mit Christus gestorben ist, der ist heute noch im Paradies. Aber Jesus hat das Paradies verlassen. Er hat das Totenreich verlassen. Und das ist nun die Bedeutung. Das heißt, durch das, dass Jesus das Totenreich verlassen hat, ist eine tiefchristliche Überzeugung, damit hat er den Tod besiegt. Damit hat er deutlich gemacht, dass der Tod und sein Reich absolut keine Macht über ihn hat. Dass er stärker ist. Dass er die Schlüsselperson ist. Und wäre Jesus im Grab geblieben, wäre er nicht aus diesem Totenreich zurückgekommen, dann hätte das Totenreich ihn behalten und er hätte sich nicht erwiesen als der, der er ist, der Sohn Gottes. Und er hätte kein Leben gebracht. Und deshalb lesen wir dann in der Offenbarung, wo Jesus sagt, ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Also Jesus ist die Schlüsselperson, er hat die Macht. Und wenn jemand sagt, es sei noch niemand vom Tode zurückgekehrt, so bleibt uns als Christen nichts anderes übrig, als vehement zu widersprechen und zu sagen, selbstverständlich ist einer vom Tod zurückgekehrt. Selbstverständlich hat einer das Totenreich verlassen, nämlich Jesus. Und deshalb ist er unsere Hoffnung. Deshalb legt die Bibel so viel Wert darauf, wäre Jesus nicht auferstanden, so gäbe es keine Auferstehung der Toten. So würden alle in diesem Totenreich behalten werden. Und Jesus wird dieses Totenreich zweimal aufschließen. Einmal zur Erlösung der Erretteten und einmal zum Gericht der Verlorenen. Er hat die Macht und er wird richten und die Herrschaft ausführen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir das wissen. Die Auferstehung Jesu ist also außerordentlich wichtig. Aber die Jünger selbst hatten große Schwierigkeiten daran zu glauben und wir werden das heute Morgen an einer Begebenheit etwas uns vor Augen führen vom Thomas, den man sehr gern als den Ungläubigen bezeichnet. Aber wir werden sehen, so ungläubig war der gar nicht. Zumindest nicht ungläubiger als die anderen elf. Aber sehen wir das jetzt mal. Ich lese aus dem Johannesevangelium und wer das mitlesen möchte, kann das gerne aufschlagen. Johannes 20, ab Vers 24. Thomas, auch Zwilling genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Denn gleich am Sonntag bei seiner Auferstehung erschien Jesus den zehn Jüngern. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwidert, erst muss ich seinen von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf seinen durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Tür verschlossen war, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, legte einen Finger auf die Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig, glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr, mein Gott. Jesus erwidert, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus lebt. Und Thomas hat etwas Probleme, das zu glauben. Aber Thomas war kein gleichgültiger und leichtfertiger Jünger. Er war nicht einer von denen, die das Leben auf die leichte Schulter nahmen oder die die Nachfolge Jesu so als ein Hobby betrachteten. Nein, Thomas war einer, der sogar bereit war, mit Jesus in den Tod zu gehen. Nämlich, als Jesus sich in eine gefährliche Situation begab, so fordert dieser Thomas die Jünger auf und sagt, also lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Das war Thomas. Der war bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. Aber nach der Hinrichtung von Jesus überfiel die Jünger eine ganz furchtbare Traurigkeit. Wie eine verscheuchte Herde irrten sie umher. Sie mussten sogar damit rechnen, dass sie selbst von den Juden verfolgt würden und selber gequält und vielleicht sogar hingerichtet. Und jedes Mal, als sie sich versammelten, verschlossen sie die Türen aus Angst vor Verfolgung. Sie wussten das nicht einzuordnen. Sie meinten, Jesus würde jetzt König in Israel. Anstatt dass er König wurde, mussten sie zusehen, wie er am Kreuz hingerichtet wird. Und dann, 3 Tage nachdem Jesus gekreuzigt worden war, erscheint er zum ersten Mal am Sonntag, als sie sich versammelten, in ihrer Mitte. Als die Jünger seine Wundmale gesehen hatten, wurden sie froh. Plötzlich kapierten sie, was ihnen Jesus schon lange immer wieder erzählte, dass er auferstehen werde. Sie haben das vielleicht, wie heute die Leute und wie heute die Wissenschaftler und Theologen behaupten wollen, vielleicht immer als ein Sinnbild verstanden, aber nicht, dass er wirklich stirbt und wirklich aufersteht. Und dann waren sie überglücklich und sie können sich das vielleicht vorstellen, wenn sie einen Menschen verloren haben, den sie sehr lieben, und 2 oder 3 Tage später, nach der Beerdigung, steht er ihnen wieder gegenüber. Stellen Sie sich das vor. Was muss das für die Jünger ein Glücksgefühl gewesen sein? Ihr Herr ist wieder da. Die ganze Trauer war verflogen. Jetzt können wir auch vorstellen, mit welcher Begeisterung sie Thomas bearbeiteten, als sie den sahen. Nämlich Thomas war das erste Mal nicht dabei. Die waren begeistert, erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen und. Und Thomas, so wie wir das manchmal erleben, wenn wir von was begeistert sind und der andere hat es nicht mitgekriegt, so ganz nüchtern wie ein Hammer, kommt das zurück. Und er sagt, niemals werde ich das glauben. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Und da könnt ihr noch so begeistert sein, wie ihr wollt, aber mir könnt ihr diesen Bären nicht aufbinden. Ich glaube das erst, wenn ich meine eigenen Hände in die Wunden von Jesus gelegt habe und in die Seite. Dann, aber vorher, müsst ihr ja nicht meinen, ich würde das glauben. Er wollte nicht einfach etwas glauben, was er nicht einordnen konnte. Er wollte nicht aufgrund einer Einbildung leben. Er wollte ganz sicher sein, wenn schon, denn schon. Und nicht einer gespenstischen Erscheinung nachlaufen. Da können wir den Thomas sehr gut verstehen. Ich weiß nicht, vermutlich hätten die meisten von uns genauso reagiert. Wir haben das noch nie erlebt. Und plötzlich kommt sowas. Obwohl sie ansatzmäßig hatten sie ja das schon gesehen. Sie hatten ja gerade dort, wo der Thomas gesagt hat, kommt und lasst uns mit Jesus sterben, da gingen sie ja zu Lazarus. Dort haben die Jünger erlebt, dass Lazarus vom Tod auferweckt wurde. Also sie hatten schon mal ein Vorbild. Das war nicht so, dass es ganz, ganz neu war. Aber das konnte er nicht glauben. Irgendwie ging das nicht in seinen Kopf und das ist auch bei uns manchmal so. Wir möchten noch gerne zu dem, was uns Gott gesagt hat, nochmals einen handfesten Beweis. Wir möchten nochmals besonderen Händedruck von Gott haben, dass wir ganz gewiss sind, dass er uns liebt und ganz gewiss, dass er lebt. Uns genügt das, was uns Gott mitteilt durch sein Wort, oft nicht mehr. Wir möchten lieber sehen und dann vertrauen. Aber wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens und noch nicht in der Zeit des Schauens, sagt der Paulus. Ich würde auch lieber leben im Schauen. Ich glaube, jeder von uns da drin auch. Und wenn jemand sagen könnte und wenn das möglich wäre, dass wir Jesus sehen könnten, ich glaube, jeder von uns wollte Jesus sehen. Sonst, glaube ich, sind wir nicht ganz normal. Wenn ein Christ Jesus nicht sehen möchte, nicht die Sehnsucht hat, ihn zu sehen, dann stimmt irgendwas nicht. Natürlich möchten wir unseren Herrn sehen, aber wir sehen ihn nicht. Es ist noch nicht Zeit. Die Zeit wird erst noch kommen, jetzt leben wir eben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wer schauen und anfassen möchte, wer nicht vertrauen kann auf das, was uns Gott durch die Bibel sagt, der begibt sich auf ganz gefährlichen Weg und ist unheimlich anfällig auf Irrlehren, die dann vieles versprechen, viele Erfahrungen, vieles mit sich bringen, aber im Grunde genommen am Glauben vorbeisausen und schlussendlich auch an der Rettung. Nun, Jesus versteht die Not des Thomas. Aber Thomas muss noch eine Woche lang warten. Erst eine Woche später, am nächsten Sonntag, als die Jünger sich wieder versammelten, wieder die Türen verbarrikadiert hatten, kommt Jesus nochmals in ihre Mitte. Durch verschlossene Türen, das war ihm möglich, durch diesen Auferstehungsleib, das hat er ja vorher nie gemacht. Jesus ist nie durch verschlossene Räume gegangen. Erst nach der Auferstehung. Da hat er den neuen Leib, den Auferstehungsleib, und dann ist die Materie dort, unsere Materie hier im Universum, nicht mehr so entscheidend. Und Thomas war bei den Jüngern. Das heißt, die Jünger, die haben es Thomas nicht allzu übel genommen, dass er ihnen das nicht geglaubt hat. Und sie haben gut daran getan, weil sie selber ja auch keine Helden waren. Ihre Vorbildlichkeit war nicht sehr berauschend, dieser anderen 10 Jüngern. Nämlich, als die Frauen zurückkamen und den Aposteln berichteten, das Grab, Jesus sei leer und er sei auferstanden, so heißt es ganz schlicht und ergreifend, und es erschien ihnen diese Worte, als wären es Geschwätz, und sie glaubten es nicht. Lass diese Frauen schwatzen. Die sind irgendwie einfach fasziniert von diesem Jesus und die halluzinieren jetzt etwas. Und lass sie schwatzen, es ist ein Geschwätz, Frauengeschwätz. Sie glaubten es nicht. Und als dann Maria Magdalena ihnen erzählte, Jesus sei ihr erschienen, heißt es, als sie das hörten, dass Jesus lebt und Maria ihn gesehen hatten, glaubten sie es nicht. Kein Jünger glaubte aufgrund der Botschaft, die sie bekommen haben, aufgrund eines Zeugnisses an die Auferstehung Jesu. Keiner. Keiner konnte sich also des vorbildlichen Glaubens rühmen. Und so blieb auch Thomas in ihrer Mitte. Sie hatten offenbar Verständnis für ihn. Es ist immer gut, eine gesunde Selbsterkenntnis ist immer hilfreich in einer Gemeinschaft. Wenn man auch so Glaubenshelden unter sich hat und auch die Glaubenshelden dann auch mal daran denken, dass sie auch nicht in jedem Fall immer Helden waren, sind sie auch barmherziger mit den anderen, wenn sie mal etwas ins Trudeln kommen. So auch diese Jünger. Die Gemeinschaft hat Thomas bei sich behalten, trotzdem, dass er unter ihnen war und innerlich zerrissen in Zweifel, weil sie genau wussten, uns ging es auch so. Nun kommt Jesus zu ihnen. Das Erste, was Jesus sagt, ist, Friede sei mit euch. Friede. Wie wohltuend muss das gewesen sein für die Jünger, wenn ihr Herr unter sie kommt und das Erste, was sie hören, ist Friede. Friede sei mit euch. Keine Schimpfworte, keine Rüge, sondern Friede. Jesus hätte ja sie rügen können, sagen, so, was ist jetzt los? Ich habe es euch ja schon lang gesagt und jetzt glaubt ihr es immer noch nicht. Nein, er kommt und sagt, Friede sei mit euch. Wenn Jesus kommt, dann will er Frieden bringen, auch in unser Leben. Wenn Jesus in ein Leben einkehrt, dann will er Frieden in dieses Leben hineinbringen. Geborgenheit. Diese verängstigte kleine Truppe hier, die zusammen war und die Türen verbarrikadierten, die hatten es wohl nötig, von Jesus einen Zuspruch zu bekommen, um weiter zu überleben. Jesus erscheint, wenn er erscheint, bringt er Frieden. Und nun wendet er sich direkt an Thomas, der innerlich immer noch verzweifelt und zerrissen ist. Und er sagt ihm, leg deine Finger hier her und zieh dir meine Hände an. Strecke deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunden. Hör auf zu zweifeln und glaube. Einmal ist interessant, dass ja kein Jünger die Gelegenheit hatte, Jesus zu orientieren, was für ein Problem der Thomas hat. Oder? Hat keiner mit Jesus zwischendrin gesprochen. Jetzt müssen wir uns das vorstellen, das wusste ja Thomas. Jetzt kommt Jesus, keiner spricht Jesus an. Jesus, weißt du, Thomas hat das Problem und könntest du jetzt ihm helfen? Er möchte gern, dass du ihm das zeigst und da. Sondern Jesus weiß das. Er weiß, was den Thomas bewegt und wie muss das Thomas bewegt haben, wenn Jesus sich direkt ihm zuwendet und genau seinen Wunsch erfüllt. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas überhaupt seine Hände gar nicht mehr ausgestreckt hat. Sondern dass er so tief betroffen war, dass er nur noch sagen konnte, mein Herr und mein Gott. Plötzlich hat er das begriffen, was die Jünger über Jahre in der Begleitung Jesu immer, immer irgendwo ein Stück unsicher waren. Wer ist denn er? Wer ist Jesus? Und in diesem Moment war für Thomas alles geklärt. Keine Frage mehr, zeige uns den Vater. Sondern jetzt war ihm klar, Jesus, mein Herr, du bist Gott. Jetzt war alles klar. Das war für die Jünger eigentlich die Offenbarung. Das wussten sie nie ganz sicher. Nur so zwischendrin. Aber jetzt war alles klar. Jetzt wussten sie, Jesus ist Gott. Und hier hat Thomas praktisch nach Hause gefunden, zu seinem Vater. Hier hat er erkannt, mit wem er gelebt hat. Mit Gott. Und Jesus fordert ihn nun auf, nicht mehr ungläubig zu sein, sondern zu glauben. Das heißt doch, dass rechter Glaube nur dann wirklicher Glaube ist, wenn man glaubt, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Erst dann kann man wirklich erkennen, wer Jesus ist. Erst dann glaubt man an den lebendigen Gott. Der Glaube an einen toten Jesus, der nicht auferstanden ist und der nur als Sinnbild für das Gute lebt, ist kein christlicher Glaube und ist vor allem kein rettender Glaube. Den Glauben kann man wegwerfen. Es sind viele Menschen gestorben, kann man an jeden Menschen glauben, der stirbt. Nützt genauso viel. Der Glaube, der rettet, ist nur der, der auch glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Es ist ja interessant, dass genau diese Tatsache, und es ist nicht erstaunlich, genau die Grundpfeiler unseres Glaubens sind die Überzeugungen, die am meisten bekämpft und bestritten werden, auch in der Theologie. Da hört man, es ist ja nicht wichtig, ob Jesus leiblich aus dem Grab gekommen ist, wichtig ist, dass die Idee von Jesus weiterlebt, und so weiter und so fort. Und dann wird sogar auch von Theologen behauptet, dass die Christen, die Gemeinde, die Apostel und die Gemeinde diese Idee entwickelt hätten, dass Christus auferstanden ist, um die Trauer zu überwinden. Das wird von hochkarätigen Theologen behauptet. Dass die Auferstehung, die leibliche Auferstehung, eine Erfindung der Gemeinde ist und der Apostel, um sich darüber hinweg zu trösten über den Verlust. Aber wenn wir die biblischen Zeugnisse aufmerksam lesen, dann müssen wir einfach schlicht und ergreifend über solchen Gedanken den Kopf schütteln. Denn gerade die, die es hätten glauben sollen, haben sie nicht geglaubt. Wir können ja den Jüngern dankbar sein, dass sie so gezweifelt haben. Das ist ja der schlagkräftigste Beweis, dass sie gar nicht auf die Idee einer Fälschung gekommen sind. Wie auch. Der Thomas hätte da nie und nimmer mitgemacht. Kann man vergessen. Wer gesagt, nein, ich mache da nicht mit. Wenn, dann will ich den Jesus wirklich sehen, dass er auferstanden ist, aber irgendeinen Murks mache ich nicht mit. Keiner von den Jüngern hätte das gemacht. Und warum benutzt dann Gott Frauen, die Zeugnis geben? Wenn einer eine Geschichte hätte fälschen wollen in jener Zeit, dann hätte er Männer als Zeugen nehmen sollen, aber nicht Frauen. Aber Gott kann sich das leisten. Er kann Frauen nehmen. Für ihn sind Frauen gut genug als Zeugen. Auch in jener Welt. Für ihn reicht das. Aber hätte jemand eine Geschichte geschrieben, um in jener Zeit die Glaubwürdigkeit Auferstehung zu betonen, dann hätte er nicht Frauen in diese Szene hineingebaut, die so zentrale Funktionen haben. Spricht alles dagegen, dass sich die Jünger das ausgedacht hätten und dass das irgendwie eine Überlegung der Gemeinde ist. Und dann muss man sich noch fragen, ja, warum haben dann die Pharisäer und Schriftgelehrten dem Pilatus gesagt, Pilatus, die nächsten 3 Tage musst du das Grab bewachen? Weil, wenn die Jesus klauen, dann ist das, was dann geschieht, noch viel schlimmer als das, was bis jetzt geschehen ist. Das heißt doch nichts anderes, als dass die Schriftgelehrten und Pharisäer ganz genau wussten, dass der Messias vom Tode auferstehen wird. Oder? Warum wäre dann sonst das schlimmer gewesen, wenn sie den Leichnam gestohlen hätten? Das ist nur deshalb schlimmer, weil die Schriftgelehrten wussten, dass Jesus auferstehen wird, wenn er der Messias ist. Und wenn die Jünger die Leiche gestohlen hätten, erklären Sie mir bitte, warum dann die Leichentücher alle schön da lagen und das Kopftuch schön an einem anderen Ort. Und die Leichentücher sind so dargelegen, dass man eigentlich annehmen kann, er ist einfach durch die Leichentücher, so wie er durch die Türe hinweggegangen ist. Wenn sie den geklaut hätten, den Leichnam, hätten sie ihn doch ganz mitgenommen. In den Leichentüchern, noch nicht erst ausgewickelt. Also es gäbe noch vieles zu sagen. Es gibt viele, viele Hinweise, die uns ganz deutlich und klar vor Augen führen. Jesus ist wirklich auferstanden und eine Erfindung der Gemeinde ist es schon gar nicht, ganz und gar nicht. Das ist also fast lächerlich. Kein Geschichtsforscher würde, wenn er diese Texte unbefangen liest, würde zum Schluss kommen, dass das eine Erfindung der Jünger sei. Und dass sie das so aufgeschrieben hätten, weil man Geschichten anders schreibt, wenn man Glaubwürdigkeit erzeugen will. Und dann setzt man sich nicht selber in dieses Bild als Ungläubige. Jesus lehrt die Jünger über ihre Zukunft, wie das gehen wird. Er sagt dem Thomas, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Und er sagt es noch fast krasser, lesen wir, wie er im Markus-Evangelium dann zu allen Jüngern sagt, zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Jesus war nicht zufrieden, dass sie das nicht glaubten. Jesus erwartete mehr von den Jüngern. Er erwartete, dass sie glaubten. So wie die Schriftgelehrten, die davon ausgingen, dass wenn es der Messias ist, dass er aufersteht, deshalb müssen sie das Grab bewachen. Die haben noch mehr an die Auferstehung geglaubt als die Jünger. Die Schriftgelehrten. Die haben damit gerechnet. Ich weiß nicht einmal, ob die Jünger auf die Idee gekommen wären, nach 3 Tagen den Leichnam zu holen. Die haben dann ein ganz anderes gedacht. Die waren so mit ihrer Trauer beschäftigt. Die haben nicht theologisch gedacht. Wie die Schriftgelehrten.
Die haben theologisch gedacht, die haben es gewusst.
Also sie sind ein schlechtes Vorbild, diese Jünger. In Zukunft wird der Auferstandene den Menschen und den Gläubigen nicht mehr erscheinen. Deshalb sagt Jesus, glücklich und der Rettung gewiss sein können alle, die nicht sehen und doch glauben. So wird das Reich Gottes sich entwickeln. In Zukunft werden die Nachfolger Jesu, ohne ihn gesehen zu haben, an ihn glauben. Und so wird die Gemeinde Jesu heranwachsen. Und folgerichtig schreibt Petrus der Gemeinde, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Es gab keine Ausnahme. Petrus sagt nicht, die einen haben ihn gesehen und die anderen haben ihn nicht gesehen, sondern er sagt, keiner hat ihn gesehen und ihr habt ihn doch lieb. Das ist das, was anbricht. Und wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann glauben wir dem Zeugnis dieser Menschen, die ihn gesehen haben. Und so galt es auch als eines der wichtigsten Kriterien, dass einer überhaupt Apostel sein konnte, dass er Jesus, den Auferstandenen, gesehen hat. Sonst konnte er nicht Apostel sein. Ein Apostel ist ein Zeuge des Auferstandenen. Er gibt Zeugnis davon. Und deshalb sagt auch der Johannes in seinem Brief, er, der das Wort des Lebens ist, ihn haben wir berührt, ihn haben wir angefasst. Er ist wirklich auferstanden. Das ist der Grundpfeiler. Das heißt, wenn Jesus verkündigt wird, wird der Auferstandene verkündigt. Und die Auferstehung verbürgt uns, dass wir selber auferstehen werden, dass der Tod keine Macht mehr hat über uns. Und so ist die Auferstehung, wie ich am Anfang gesagt habe, einer der wichtigsten Pfeiler unseres Glaubens. Wenn wir die Auferstehung von Jesus in Frage stellen, dann stellen wir den ganzen Glauben in Frage. Wenn wir die Auferstehung leugnen, dann leugnen wir die Kernbotschaft des Evangeliums. Und wenn wir die Auferstehung verneinen, dann reißen wir das ganze Gebäude des Glaubens radikal ein. Alles stürzt dann ein. Es ist keine Detailfrage. Es ist keine Frage der Überzeugung, sondern es ist eine Frage der Wahrheit und des Glaubens, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Mit dem fällt und steht unser Glaube. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären wir alle verloren und wir hätten keine Vergebung der Sünden. Wir würden vor dem jüngsten Gericht nicht bestehen. Aber nun können wir mit Paulus sagen, der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Antwort ist klar. Dein Sieg ist nirgends. Deine Macht kannst du vergessen. Denn der Sieg ist bei Jesus. Er hat den Tod besiegt, denn er ist von den Toten auferstanden. Und ist aufgefahren und sitzt zu Rechten vom Vater. Und unser Gott ist ein Gott, der lebt. Ist kein toter Götze, den wir anbeten, den wir selber machen und uns nachher vor ihm niederfallen. Sondern unser Gott lebt. Das sollte genug Grund zur Freude sein. Jesus hat den Tod besiegt und hat uns zum Leben befreit. Und mit Petrus können wir voll Dankbarkeit sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz für Ostern. Wer es aufschreiben will, 1. Petrus 1, 3. Jetzt kommt der entscheidende Satz zu Ostern. Jetzt kommt die Begründung. Die Begründung ist eine Osterbegründung. Also, er sagt, in seiner großen Erbarmen hat er uns neu geboren, mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann haben wir keine Zukunft, dann haben wir keine Hoffnung. Aber Jesus ist auferstanden. Das wissen wir. Und alle, die Kinder Gottes sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt, die können das glauben. Einfach so, weil der Geist Gottes uns das Zeugnis gibt, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Und darum können wir uns freuen. Jesus hat für uns den Sieg errungen. Wir haben Zukunft. Der Himmel ist geöffnet. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast und dass du ihn auferweckt hast aus dem Tod. Ich möchte dir danken, dass wir hier vor Augen geführt bekommen, dass der Tod bezwungen ist. Wir haben nicht nur die Sünden erlassen aufgrund deines Sterbens, Herr Jesus, sondern wir sind auch zu neuem Leben erweckt, aufgrund deiner Auferstehung. Und wir danken dir für diese Hoffnung, für diese Zukunft, für dieses Ziel, das vor uns steht. Und dass wir wissen, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass wir nicht an toten Sachen uns orientieren, sondern du lebst, du sitzt zur Rechten des Vaters und wir beten dich an. Wollen dir dienen und dir folgen. Möchten auch lernen, auch dieses Bewusstsein ganz neu wieder in unseren Alltag, in unser Leben, auch in unsere Beziehung mit dir hineinzunehmen, dass die Auferstehung nicht eine Nebensache ist, nicht ein Detail, sondern fundamental für unser Leben. Amen.